ein bisschen chillen. Nur den Halbtag arbeiten. Nice. Teilzeit ist King und zwar nicht nur bei den Jungen, sondern bei den cringe Alten. Boomer Dudes. Eine neue Studie zeigt, dass vor allem ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer freiwillig Teilzeit arbeiten. Weil sie es so wollen. Weil sie es sich leisten können. Lifestyle-Teilzeitler nennt der Arbeitgeber die Leute und hat sie damit ziemlich hässlich gemacht. Heute reden wir beim Politbüro über unsere Arbeit. Ist es asozial, wenn man nicht Vollzeit schafft? Tut man damit Zuwanderung antreiben und der SVP und ihrer Initiative helfen? Oder sollte man die Entscheidung nicht jedem selber überlassen? Eigenverantwortung und so. Über das reden wir heute im Politbüro, im Teilzeit-Polit-Podcast von Tamedia. Mit dabei Jacqueline Büchi, Larissa Rhein und Mario Stäuble. Ich heiße Philipp Loser, hallo zusammen.
Hallo miteinander.
Hallo zusammen.
Hallo zusammen.
Zuerst ein kleiner Disclaimer, sonst können wir nicht wirklich über das Thema reden. Wer schafft Teilzeit für euch? Und wie viel?
Also ich schaffe 80% auf dem Papier zumindest. Ab und zu gibt es eine Stunde mehr. Nebendran bin ich noch Mami von einem kleinen Kind. Das gibt ein vernünftiges Wochenpensum insgesamt.
Same here, um bei deinen englischen Ausdrücken zu bleiben.
Bist du jetzt auch schon im Alter von der Cringe Dudes, Larissa?
Also du bist dem Alter, wo der Cringe Dudes deutlich näher als ich, aber ich nähere mich dem auch, ja.
So, bleiben wir beim Thema, bitte.
Mario, du?
Ich bin formell 90% angestellt. Ich habe wegen meinen Dienst, wo ich bin viel im Newsroom und so, so ein bisschen random verteilte Freitag. Ich habe zwei kleine Kinder, 4 und 8, und es geht gerade so irgendwie.
Die Definition von Teilzeit ist alles, was unter 90% ist. Das heisst, du schaffst eigentlich Vollzeit, Mario.
Es gibt zwei verschiedene Definitionen, habe ich inzwischen gelernt. In der Schweiz ist die Definition unter 90, genau. Und im Ausland, also auf europäischer Ebene, ist zum Teil alles unter 100. Aber ja, also ich zähle als Vollzeitler, habe ich herausgefunden.
Aber eigentlich, ja, du rettest die Runde gerade noch. Nämlich die zwei Politbüro-Mitglieder, die jetzt nicht da sind, die wären Vollzeitler. Wieso haben die eigentlich keine Zeit heute?
Ja, wahrscheinlich habe ich gerne. Larissa und Jacqueline, wenn ihr 80% schafft und beide ein Kind habt, seid ihr Lifestyle-Teilzeitler?
Jetzt muss ich gerade überlegen, für was dass man sich muss rechtfertigen muss, fürs zu wenig oder fürs zu viel arbeiten. Moment schnell. Meistens ist es, wenn man ein kleines Kind hat und als Frau 80% arbeitet, muss man sich eher für das rechtfertigen. Nein, ich will mich nicht als Lifestyle-Teilzeitlerin bezeichnen. Mir ist es wichtig, dass ich, oder ich mache meinen Job gern. Ich möchte finanziell unabhängig sein und tue darum gern relativ hochprozentig arbeiten, obwohl ich ein Kind habe. Und gleichzeitig ist es mir persönlich auch wichtig, Zeit mit dem Kind zu verbringen. Also Vollzeit arbeiten kommt für mich persönlich im Moment nicht in Frage.
Also vorher hat da im Medienzentrum vom Bundeshaus jemand einen Spruch gemacht, von wegen, man könnte sich ja streiten, ob Kinder auch Lifestyle-Teilzeit sind. Weil Kinder quasi zum Lifestyle gehören, aber ich glaube, das ist nicht das, was der Arbeitgeberverband meint oder der deutsche Kanzler meint, wenn er über das redet.
Sehr gut. Du hast bezahlt und Larissa, die sind ja alle gar nicht gemeint. Vor allem ist es auch gut, wenn man noch in der Lehr- und Wanderjahr ist, weil wir reden heute über ältere Teilnehmer vom Arbeitsmarkt. Das sind eben die sogenannten Lifestyle-Teilzeitler, die vor allem bei der älteren Generation vertreten sind. Kann man etwas schnell eine Zusammenfassung geben, was die Studie vom Arbeitgeberverband genau aussagt?
Der Arbeitgeberverband stützt sich auf Zahlen vom Bund, die sagen, dass 13% der über 60-Jährigen freiwillig Teilzeit arbeiten. Also sie geben an, dass sie keine Lust auf ein Vollzeitpensum haben und dass es nicht ist, eben weil sie zum Beispiel Kinder betreuen oder weil sie freiwillige Arbeit leisten oder weil sie andere gesellschaftliche Verpflichtungen haben, sondern quasi, weil sie nicht möchten Vollzeit arbeiten. Und bei den jüngeren Gruppen sind eben Gründe häufiger, zum Beispiel, dass sie noch in der Ausbildung sind oder dass sie Kinder betreuen. Und der Arbeitgeberverband hat dann aus dem geschlossen, dass wenn alle, die bewusst Teilzeit arbeiten, ihr Pensum würden erhöhen, dann würde das einem zusätzlichen Lohnvolumen von rund 8 Milliarden Franken pro Jahr entsprechen. Und eben ein erheblicher Teil von dem sind quasi Boomer.
Genau, man muss sich ja vorstellen, es gibt in allen Altersgruppen natürlich verschiedene Gründe zum Teilzeit zu arbeiten. Die Zahlen werden auch sonst regelmässig erhoben. Das ist jetzt aber wie so, wenn man das so grafisch dargestellt sieht und die Argumente so durchdekliniert, dann eben sieht man es, wie Larissa vorher gesagt hat, dass bei den jüngsten Altersgruppen, dass die Menschen Teilzeit arbeiten, weil sie noch eine Ausbildung daneben machen, dann so die Mittelalter wie wir, die arbeiten dann eben Teilzeit, weil sie vielleicht eine Kinderbetreuung haben am häufigsten. Natürlich gibt es auch dort die aus anderen Gründen Teilzeit arbeiten. Und bei den älteren Semestern dominiert dann eben das Argument, dass man eigentlich einfach keine Lust hat auf Vollzeitarbeit. Und das kontrastiert natürlich ein bisschen damit, wie das bis jetzt in der medialen Debatte dargestellt wurde. Die Debatte über die sogenannte Lifestyle-Teilzeit, die gibt es ja schon eine Weile. Vielmal ist dann so ein bisschen das Klischee, dass es die Jungen sind, so die Gen Z, die eben halt nicht mehr richtig arbeiten wollen und irgendwie die halbe Woche irgendwo gehen Matcha Latte trinken und so. Also eben, das gibt es natürlich alles und jetzt, wenn ich da die Grafik anschaue, dann ist es bei der jüngsten Altersgruppe sind es, glaube ich, etwas unter 5%, die einfach kein Interesse hat an Vollzeit. Aber das Überraschende quasi an dieser Analyse war dann, dass der Grund bei den Älteren halt recht viel ausprägter ist. Und der Chefökonom vom Arbeitgeberverband hat das dann auch recht pointiert kommentiert in seiner Analyse. Und darum ist dann der ganze Wirbel losgegangen.
Ich finde, man sollte noch ein bisschen auf die Zahlen schauen bei den Älteren. Also wir reden eben von über Ü50 zwischen 5% und 10% und bei Ü60 dann langsam so ein bisschen um 10% ein bisschen mehr. Es ist ein relativ kleiner Anteil, den man sich im Kopf hat. Man muss sich auch im Kopf haben, dass manche Leute sich früher pensionieren lassen. Es gibt ganze Berufsgruppen, die früher pensioniert werden, oder? Also die gar nicht mehr arbeiten in diesem Alter zum Teil. Also ich finde dann auch, man sollte nicht dem Irrtum unterliegen und das Gefühl haben, dass sich die halbe Schweiz da verabschiedet in ein Freizeitverhalten. Das ist ein sehr begrenztes Phänomen, aber es fällt halt ein bisschen auf. So. Einfach für den Hinterkopf, für die weitere Diskussion.
Gibt es einen Grund, warum das bei den Älteren so viel häufiger angegeben wird als bei den Jüngeren? Dass man einfach nicht mehr arbeiten will?
Dass sie sich wahrscheinlich mehr können leisten können. Also, weil sie in der Regel noch eine Aussicht haben auf einigermaßen solide Pension, auch wenn sie das Pensum noch ein bisschen reduzieren. Und weil sie eben auch schon bessere Löhne haben, weil sie später im Arbeitsleben stehen. Während Jüngere teilweise ja, halt noch nicht so hohe Löhne haben und es noch ein bisschen knapper wird mit 80%, um alles zu finanzieren, was man will oder alles, was man sich eben möchte leisten.
Ich weiss jetzt nicht, ob es Zahlen zu dem gibt, aber also so rein, wenn man sich die Situation anschaut, dann kommen dem schon noch ein paar andere Gründe in den Sinn, wieso dass ältere Leute oder solche, die langsam aufs Pensionsalter zugehen, warum die möchten Teilzeit arbeiten. Es gibt vielleicht relativ viele, die auf ihre Enkel schauen. Dann wären wir auch wieder bei der Kinderbetreuung. Das wird dann aber vielleicht anders abgefragt oder anders angegeben in so einer Umfrage. Dann muss man schon sehen, dass wir heute einen Arbeitsalltag haben, der recht dicht ist. Also man verlangt relativ, oder in vielen Jobs auf jeden Fall viel von den Leuten. Man ist digital ständig erreichbar, oft auch über den Feierabend aus. Früher hat man vielleicht mal einen Brief geschrieben und dann müssen warten, bis dort eine Antwort kommt. Und heute geht das alles recht schnell hin und her und kann man recht viel nebeneinander machen. Und man weiss ja auch, dass dort über alle Altersgruppen hinweg es auch viele Leute gibt, die das belastend finden, die am Anschlag sind, auch aufgrund von dem. Und dass das vielleicht bei jemandem, der schon recht lang arbeitet und ein bisschen älter ist und vielleicht körperlich nicht mehr so fit ist, dass das dort noch mehr einschenkt und man dann vielleicht sagt, hey, ich arbeite jetzt nicht mehr 100%. Das kann ich mir auch noch recht gut vorstellen.
Ich glaube schon, dass es auch damit zu tun hat, dass die Löhne in der Schweiz hoch sind und das Verhältnis bei vielen Orten relativ gut. Weil wenn man Teilzeitanteil über ganz Europa hinweg vergleicht, dann ist die Schweiz so Teilzeit-Weltmeisterin. Und es hat damit zu tun, dass Frauen langsam am mehr arbeiten sind und so, darüber können wir gerne reden. Aber in den Analysen heisst es auch allgemein so, ja, das Lohnniveau ist einfach hoch, darum ist es überhaupt auch möglich. Man muss sich ja auch können leisten, sich einzugestehen, dass man nicht mehr so mag. Und da gibt es einfach auch Länder, wo man trotzdem eigentlich weiter bügeln muss, weil man null Spatzung hat. So. Und wenn man bei uns auf unsere Zahlen schaut, in der Schweiz, dann sieht man schon auch, dass viele mit der CR-Ausbildung Teilzeit machen, wenn sie schon ein bisschen älter sind.
Und das heisst?
Die an der Uni sind. Und ehrlich gesagt, wenn ich mir so überlege, wer ich kenne, wer mir so in den Sinn kommt, der so in die Sparte könnte passen, dann kommen mir zum Beispiel so ehemalige Kadermenschen mit in den Sinn, die dann plötzlich erzählen, ja weisst, ich gehe am Freitag wandern. Ja, weisst, gehst du am Freitag wandern? Ja, weisst, ich habe reduziert. Und die sieht man, hat man das Gefühl, die sieht man dann ab und zu im Zug so. Also ich sage das so, die Funktionsjacken-Fraktion, wenn man am Freitag geht, geht arbeiten. Oder die Tourenski-Fraktion, so im März, sieht man einige von denen in Zürich zum Beispiel. Da ist schon auch ein aktives Gestalten vom Arbeitsleben. Ü50 ist da bei einem Teil der Leute im Gang, habe ich den Eindruck.
Ich möchte gar nicht bestreiten, dass es das gibt. Und das ist sicher auch ein bisschen ein Wohlstandsphänomen. Und gleich kommen mir noch zwei Sachen in den Sinn, wenn du das so sagst. Das Erste ist, wenn man es mit dem europäischen Ausland vergleicht, dann muss man sich im Hinterkopf behalten. Bei uns schafft man bei einem Vollzeitpensum, so ein bisschen je nach Branche und Arbeitsvertrag, irgendwie 40 oder 42 Stunden. Viele eben vielleicht sogar noch ein bisschen darüber aus. Das ist ein Spitzenwert im europäischen Vergleich. Also in anderen Ländern sind 38 oder 35 Stunden normal. Bei einem 100%-Pensum. Da sind jetzt auch gerade heute, Donnerstag, wo wir aufnehmen, neue Zahlen dazu rausgekommen. Also im EU-EFTA-Raum liegt der Schnitt, jetzt muss ich gerade schnell nachschauen, irgendwie bei 37 Stunden und etwas. Also ich glaube, das muss man im Hinterkopf behalten, dass quasi unsere Teilzeit, wenn wir jetzt von 80% oder so reden, dass die relativ nahe an diesem Schnitt ist. Und das andere ist noch, dass ja Menschen über 50 oder 55, wie wir jetzt von reden, dass das nicht nur Männer in Kaderfunktionen sind, sondern dass das auch Frauen sind, die früher noch oft gar nicht geschafft haben. Das betrifft natürlich auch die andere Altersgruppe, aber ich finde das wichtig für die weitere Diskussion. Frauen, die früher eher Hausfrauen gewesen sind und dann nicht in dieser Statistik erschienen sind. Und jetzt gibt es halt mehr Frauen, die arbeiten. Vielleicht arbeiten sie 40% oder 60% oder 80% oder vielleicht die einen auch noch 20%. Aber die kommen dann in die Statistik rein, ziehen den Schnitt runter. Aber in der Summe wird natürlich gleich mehr geschafft. Und das finde ich für die Diskussion noch recht zentral.
Larissa war kurz weg. Jacqueline hat den treffenden Witz gemacht, sie hat sich in Teilzeit verabschiedet. Sind wir glatt im Studio für einen kurzen Moment. Schade, hören wir das nicht mehr. Larissa, was Jacqueline vorhin gesagt hat, ist, dass eben auch viele Ältere machen Teilzeit, weil sie vielleicht Grosskinder betreuen. Da ist die Frage, also wenn Mütter Teilzeit arbeiten, ist es kein Lifestyle, aber wenn Ältere, Grossmütter quasi, Teilzeit arbeiten, um Grosskinder zu betreuen, dann ist es Lifestyle.
Würde ich nicht sagen, nein. Also ich nehme an, dort gilt ja genau auch der Grund, wenn man dann kann angeben, weil ich Kinder betreue oder so. Also ich würde jetzt davon ausgehen, dass das nicht das ist in dieser Statistik, nicht die 13%, die man da davor redet. Aber so tief in den Daten vom Bundesamt für Statistik hinein bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Aber es wäre recht inkonsequent, ja, wenn das so wäre.
Ist wahrscheinlich ja ein bisschen Selbstdeklaration, oder? Das wird abgefragt und vielleicht ist es ja, also es ist ja wahrscheinlich sowieso in fast allen Fällen so ein bisschen eine Mischform, oder? Also bei mir ist es vielleicht auch noch ein bisschen Lifestyle, vielleicht mache ich auch mal noch etwas Cooles an meinem freien Tag und, also ich probiere es. Aber, und ich glaube, gerade bei älteren Leuten, wo vielleicht die einen schauen, jede Woche einmal oder mehrmals auf die Enkel und dann gibt es die, die vielleicht noch jedes zweite Mal schauen und einfach sagen, sie möchten diesen Raum haben und dort wird es dann schon unpräzise.
Gibt es auch Zahlen für das Umgekehrte, wie viele von diesen älteren Leuten zum Beispiel gerne mit dem mehr arbeiten, aber gar nicht können?
Ja, die Zahlen gibt es. Gibt es für alle Altersgruppen, soweit ich das gesehen habe. Über alle Altersgruppen sind es etwa 5%, die unterbeschäftigt sind. Also in absoluten Zahlen entspricht das etwa einer Viertelmillion Menschen, habe ich nachgeschlagen. Und da, wenn ich die Kurve zumindest richtig interpretiere, gibt es dort, glaube ich, nicht einmal einen so grossen Unterschied zwischen den verschiedenen Altersgruppen.
Wir machen schon die Datengrundlage noch fertig. Könnt ihr mir noch sagen, wie verbreitet Teilzeit sonst ist in der Gesellschaft?
Ja, also ich kann ein bisschen anknüpfen an etwas, was Jacqueline vorhin schon gesagt hat. Oder? Bei den Frauen hat der Teilzeitanteil recht zugenommen. Der Grund ist, dass ein Haufen Frauen überhaupt erst angefangen haben zu arbeiten. Und die sind früher noch gar nicht in der Statistik gewesen. Und jetzt, heute sind wir etwa bei, ich glaube, 59-60% der Frauen, die Teilzeit arbeiten und etwa 20% der Männer, die Teilzeit arbeiten. Also eben wieder Schweizer Ding, unter 90%.
Und das heisst dann alle zusammen, also über beide Geschlechter gesehen, sind es 38 und etwas Prozent, also etwa 4 von 10 Personen, die irgendwie Teilzeit arbeiten. Und das ist schon, eben mit all dem eingerechnet, was Mario jetzt gesagt hat, ist das ein Anstieg. Also in den 90er Jahren ist es noch etwa ein Viertel von der Bevölkerung, die Teilzeit geschafft hat. Aber eben dort hat es wahrscheinlich mehr Frauen gegeben, die gar nicht geschafft haben.
Und man kann auch sagen, bei den Männern geht es ein bisschen durchab, oder? Aber sehr langsam. Und bei den Frauen geht es eher ein bisschen mehr durchauf. So. Und die beiden Sachen sind sich am annähern, sind aber immer noch recht weit auseinander.
Wir kommen zurück zu den älteren Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Du, Larissa, hast gesagt, dass aus dem quasi 8 Milliarden Franken im Jahr Bruttolohnvolumen verloren gegangen. Das kann man auf Stellen hochrechnen. Kannst du mir das nochmal genau erklären? Wie kommt man auf die Zahl und was heisst das genau?
Also das ist ja nicht ich, der auf die Zahl kommt, sondern eben der Arbeitgeberverband, der das so sagt. Und die werden wahrscheinlich auch einberechnet haben, dass es vor allem auch Gutverdiener sind, die ihr Pensum reduzieren, weil es sind oft Hochschulabgänger oder Leute, die natürlich einen guten Grundlohn haben, die sich es leisten können, um zu reduzieren. Wenn natürlich der Lohn schon knapp ist, dann reduziert man eher nicht. Also das ist sicher auch noch etwas, das reinspielt. Bei der genauen Methodik müssen wir jetzt aber wahrscheinlich Jacqueline helfen. Ist meistens besser mit den Zahlen und den Grundlagen von Hintergründen von Datengrundlagen als ich.
Das ist wahnsinnig charmant von dir, aber von mir ist mir gerade ganz auf dem falschen Fuß. Ich weiss nicht genau, wie gerechnet wurde, so wie ich es weiss, hat man wirklich einfach die fehlenden Stunden aufgerechnet bis zur Vollzeitstelle, bis zum Vollzeitpensum. Und wenn das so ist, dann glaube ich, kann man bei dieser Rechnung ja dann schon auch ein paar Fragezeichen machen. Also ob eine Gesellschaft realistisch ist, wo beide Geschlechter in jedem Alter 100% arbeiten. Aber eben, das ist jetzt wirklich, da bin ich nicht sicher, ob so gerechnet worden ist. Ich weiss auch, dass der Chefökonom vom Arbeitgeberverband, der die Analyse geschrieben hat, der hat sich, glaube ich, auch nicht überall richtig verstanden gefühlt. Der hat in einem Tag auf SRF schon kurz auftreten und hat dort auch gesagt, also, dass man ihm das, den Lifestyle zeigt, Lifestyle-Teilzeitbegriff, schwieriges Wort, dass man ihm teilweise irgendwie recht falsch ausgelegt hat. Und sie sagen ja nicht gegen Teilzeit per se, sondern einfach in Fällen, wo man könnte mehr arbeiten, wäre das gut. Aber jeder, der quasi Teilzeit schafft, ist besser als jemand, der gar nicht schafft. Das ist schon etwas, wo sie natürlich mitdenken.
Ja, gut. Oder wenn man die Medienmitteilung genau gelesen hat, haben wir auch gesehen, dass der Arbeitgeberverband nicht nur den Lohn hochrechnet, sondern das Ganze auch in Stellen ummünzt und sagt, wenn all die Leute voll arbeiten, die älteren Leute, dann würde man 86'000 Vollzeitstellen können ersetzen und das sei, Achtung, und das war ein ziemlicher Wink mit dem Zaunfall, das sei etwa die Nettozuwanderung pro Jahr. Das heisst also indirekt, der Arbeitgeberverband gibt den alten Geschuld, wenn es ein Jahr zu 10 Millionen Schweiz gibt.
Ja, oder noch ein bisschen direkter. Sie sagen, man könnte Zuwanderung reduzieren, es gäbe nicht so einen Sog. Und ich finde, dort muss man sich schon mal kurz überlegen, von was für Leuten man redet und wer das da besonders stark zuwandert. Oder? Und dann ist es einfach krass vereinfachend zu sagen, ja, also gut, die 80'000 da, dann nehmen wir die und dann brauchen wir die anderen nicht. Weil in was ihnen wird zugewandert in die Schweiz? Oder sagen wir zum Beispiel den Bau oder sagen wir Gastro. Das sind nicht genau die Leute, die die Lifestyle-Teilzeit-Pensen haben, die nachher auf Baustellen gehen arbeiten oder die in der Küche kochen. Das stimmt nicht genau aufeinander rein. Also du kannst sicher nicht das ganze Potenzial holen, selbst wenn die alle 100% schaffen, weil es die falschen Berufe sind, in Anführungsstrichen, oder weil es nicht genau auf die Nachfrage passt von der Wirtschaft. Das lässt er einfach weg. Und abgesehen von dem gibt es sonst auch nicht wirklich ein Land, wo das Potenzial voll ausgeschöpft ist. Also ich glaube, es ist ein Gedankenspiel, das der hat wollen machen und mal zeigen, hey, da gibt es vielleicht noch etwas, das man rausholen könnte, aber sicher nicht, um das ganze Problem zu lösen und so. Ich glaube einfach, was man muss im Kopf haben, ist, an was es andockt. Oder? Die Debatte kommt ja ursprünglich aus Deutschland und es ist in dem Begriff Lifestyle-Teilzeit steckt einfach eine Wertung drin, moralische, und es steckt auch ein Vorwurf drin, nämlich ein voller Sack. So. Und arbeitet jetzt gefälligst mal.
Nicht mehr durchfahren und wandern am Freitag.
Genau. Und das ist wahrscheinlich das, was auch den Leuten so gegen den Strich geht, dass man ihnen quasi einen anhängt. So. Und wenn man so einen Begriff verwendet, dann muss man halt auch damit rechnen, dass er entsprechend dann auch gelesen wird vom Publikum. Und das Publikum kann empfindlich sein.
Es hat wahrscheinlich schon auch ein bisschen damit zu tun, dass es auf der bürgerlichen Seite im Moment gerade recht schwierig ist, für die Gegner von der 10 Millionen Schweizer Initiative Argumente zu finden gegen die Unzufriedenheit, die glaube ich schon in breiten Teilen der Gesellschaft da ist, mit Sachen wie dichten Stress oder einfach das diffuse Gefühl, es sind halt schon recht viele Leute überall so. Und wenn man dort wie nicht eine Antwort darauf finden will, also dann tun wir mehr Geld in gemeinnützigen Wohnungsbau investieren oder dann tun wir sehr viel Geld in den Ausbau vom ÖV investieren oder irgendetwas, was einfach Steuergelder erfordert, dann muss man sich quasi überlegen, was haben wir denn für eine Antwort, die außerhalb von dem liegt. Und dann kann man natürlich sagen, ja gut, dann nutzt doch zuerst mal euer eigenes Arbeitskräftepotenzial, tun doch selber mal eigenverantwortlich dazu beitragen, dass wir nicht so stark auf Zuwanderung angewiesen sind. Ich glaube, es hat auch ein bisschen mit dem zu tun, dass man wie verzweifelt nach einer Argumentation sucht, um dem Herr werden oder zum quasi ein Rezept anbieten gegen die Initiative von der SVP. Aber eben auch dort krankt es dann wieder ein bisschen daran, dass es vielleicht Ärzte gibt oder IT-Fachleute, die im Alterspensum reduzieren und die dort, die quasi in Branchen sind, wo auch auf Zuwanderer setzt, aber in breiten Teilen eben die Branchen nicht die gleichen sind, wie auf Zuwanderung angewiesen sind. Und ja, es zielt natürlich auch auf die Tatsache, dass man quasi nicht nur persönliche Auswirkungen hat, also einen tieferen Lohn, wenn man sich entscheidet, zum Teilzeit zu arbeiten und eben zum Beispiel durch die Schweiz fährt am Freitag, sondern dass das dann auch gesellschaftliche Auswirkungen hat, weil man eben den ÖV verstopft, quasi zu Pendlerzeiten, um es nochmal provokativ zu sagen, und dann sich über volle Züge beklagt, obwohl man quasi selber Teil vom Problem ist, was natürlich auch für Jüngere gibt, die pendeln, so wie mich, oder?
In diesem Zusammenhang ist ja interessant, dass der Freizeitverkehr inzwischen in der Schweiz sogar einen grösseren Teil des Verkehrs ausmacht als der Pendlerverkehr. Also wir alle sind wahnsinnig viel unterwegs und eben auch viel in der Freizeit. Und da hat sich gerade letztens der ehemalige SBB-Chef, der Benedikt Weibel, in der NZZ in einem Interview dazu geäussert, wo die dichte Stressdebatte im ÖV irgendwie nicht so toll findet. Der auch gefunden hat, eben, es sind ja eh alle nur in der Freizeit und für Besuche unterwegs und dort können wir ja dann auch noch ein bisschen besser steuern, ob man wirklich unbedingt am Morgen macht, ich muss auf den Zug und um 5 Uhr wieder heim.
Findet ihr es unmoralisch, Teilzeit zu arbeiten?
Also ich habe mir dort auch noch mal ein plakatives Beispiel überlegt. Und zwar jetzt, wenn man sich mal vorstellt, dass jemand mit 200'000 Franken Lohn bei einem Vollzeitjob jedes Jahr 20% von seinem Einkommen auf die Seite legt. Also wenn man jetzt mal die Abzüge wegdenkt und so, 40'000 Franken, ohne die jetzt zu versteuern, und er kauft sich mit dem irgendwann einen Porsche. Das würde wahrscheinlich viel als störend empfinden, weil die Person dann mit dem Geld nichts für die Allgemeinheit leistet. Aber wenn die gleiche Person ihr Pensum reduziert und sich einfach statt dem Porsche einen Tag Freizeit pro Woche gönnt, dann ist es okay, obwohl man dort auch nichts für die Allgemeinheit beiträgt mit dem Geld. Aber auf der anderen Seite kann es eben sein, dass man eben zum Beispiel Freiwilligenarbeit leistet oder auf andere Art und Weise etwas für die Gesellschaft tut, natürlich an dem Tag. Aber
deine Antwort ist schon ja. Es ist unmoralisch.
Nein, ich finde einfach, dass quasi, wenn man es so gegenspiegelt, dann kann man sagen, ja, es hat ein bisschen ein Argument, dass man in dieser Zeit nichts für die Allgemeinheit leistet, aber es gibt auch keine Pflicht, zum Vollzeit zu arbeiten. Also von dem her, ja, ich finde, nein, ich will es nicht als unmoralisch bezeichnen, aber ich finde, man kann sagen, quasi, das ist ein persönlicher Entscheid. Und was ich daraus ableiten würde, ist eher die Überlegung, dass man vielleicht am Steuersystem ein bisschen etwas ändert, dass eine Progression später einsetzen würde für den Mittelstand, dass es sich eben ein bisschen mehr steuerlich lohnt, zum Vollzeit zu arbeiten, dass man nicht quasi dort noch bestraft wird, oder wenn man quasi sein Pensum erhöht. Das ist etwas, was Monika Büttler zum Beispiel auch schon, die Ökonomin, auch schon gesagt hat.
Also ganz grundsätzlich leben wir ja mal in einem freien Land und sind ja auch stolz darauf, dass wir da verschiedene Lebensentwürfe haben können und uns nicht müssen reinreden lassen, wie wir das gestalten. Das finde ich zuerst mal die wichtigste Bemerkung und dann vielleicht noch zwei dazu. Das eine ist auch da wieder, also ich finde, auch wenn es jetzt in diesem Fall um 55 Personen primär geht, wo die Debatte vielleicht ein bisschen anders geführt wird, aber ich finde, man darf in den Lifestyle...
Du hast es richtig gesagt.
Nein, aber ich wollte nicht das sagen. Man darf in der Teilzeitdebatte einfach wirklich nie das ganze Familienmodell ausblenden, weil insgesamt arbeiten heute viele Paare miteinander viel mehr als 100%. Wo früher der Mann 100% geschafft hat und die Frau daheim war, war das so gewesen und fertig. Und heute arbeiten die einen Paare 80-80 oder 80-60 oder 140. Das macht, ich bin gut mit Zahlen, Larissa, hast du vorher gesagt, gell, macht in jedem Fall über 100%. Und ja, das darf man nicht vergessen. Und wo ich aber finde, kann man darüber diskutieren, wenn du die Moralfrage stellst, ist, wenn man darüber redet, dass das zum Teil Personen sind oder können sein, die sich dann irgendwie durch das, dass sie weniger arbeiten und weniger verdienen, dass sie sich vielleicht Krankenkassen verbilligen lassen oder irgendwo in der Kita oder in einer subventionierten Wohnung wohnen. Diese Fälle werden nämlich so recht genüsslich präsentiert in diesen Debatten und die gibt es ganz bestimmt. Aber es gibt auch ganz viel, was nicht so ist. Und dort, wo es so ist, kann man sich überlegen, ob es irgendwo in diesem System Fehlanreiz gibt und ob man die mit vertretbarem administrativen Aufwand irgendwie kann, beseitigen kann.
Ich finde es ja super interessant, dass ausgerechnet Ökonomen angefangen haben, unter anderem sich Gedanken zu machen, nach was man eigentlich streben sollte und dann mit der Glücksforschung gekommen sind. Und wir haben in der Schweiz gerade mehrere so Glücksforschungspioniere, der Matthias Binswanger, der Bruno Frey, die angefangen haben zu überlegen, ja, wann sind eigentlich Menschen glücklich? Und was brauchen sie eigentlich dafür? Und dann bist du so in der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit, das ist dann so ein Element, das bleibt stehen sozusagen, aber es verliert wie so ein Gewicht, oder? Das ist nicht mehr so, dass nur noch Kohle machen zählt und alles andere ist egal, sondern es kommen andere Sachen rein. Zum Beispiel, hast du gute Beziehungen? Hast du irgendwie Kontrollen über dein Leben? Und bist du gesund und hast du ein Umfeld und so? Und wenn man das ernst nimmt, was die Ökonomen selber sagen und sich überlegt, ja, ist denn das wichtig? Ja, es ist wichtig. Oder dann die ganzen Studien von den 80-Jährigen, die auf ihrem Sterbebett sagen, was sie bereuen im Leben und alle sagen, ich habe zu wenig Zeit mit Leuten verbracht, die ich gerne habe. Wenn man das ein bisschen ernst nimmt, was da alles rauskommt aus der Forschung, dann muss man eigentlich sagen, es ist überhaupt nicht unmoralisch, sondern es ist eigentlich intelligent, sich überlegt, was macht einem glücklich.
Mario, wieso schaffst du Vollzeit?
Wahrscheinlich, weil ich gerne arbeite, weil ich gerne Journalist bin. Und ich finde, wie so, das muss man sich auch ein bisschen vergegenwärtigen. Und dann, natürlich spielt dann die, also, da kommen die Ökonomen dann schon wieder und sagen, ja, die gesellschaftliche Leistungsfähigkeit und das Gleichgewicht zum Beispiel auch, oder? Wenn die Bevölkerung altert und weniger Leute müssen sozusagen, sind arbeitstätig im Verhältnis zu der Gesamtgesellschaft und müssen immer mehr zum Beispiel Pensionierte lupfen und, also, wir haben so jetzt die grosse 13. AV-Debatte am Laufen, dann wird das Ganze schon ein bisschen komplizierter. Und dann gibt es Wettbewerbsgeschichten, weil China immer wichtiger wird und irgendwie dem Westen der Rang abläuft und so. Das muss man alles mit rein berechnen. Aber ich habe einfach das Gefühl, einfach rein auf den wirtschaftlichen Output zu schauen und das als einzigen Maßstab zu nehmen, das Land ist einfach an einem sehr komischen Ort.
Und eben nochmals, das durchschnittliche Pensum, das ist jetzt über Jahre eher gestiegen. Also das ist jetzt bei irgendwo über 70%. Früher ist es aufgrund, glaube ich, von kleinen Teilzeitpensen eher noch tiefer gewesen, wie das abgezogen haben. Also eben, es ist nicht so, dass wir insgesamt als Gesellschaft immer weniger würden arbeiten. Das ist in diesem Zusammenhang wahrscheinlich auch eine wichtige Feststellung.
Wenn das so ist, wenn wir immer mehr arbeiten, so wie es jetzt Jacqueline erzählt hat, können die dann nachvollziehen, warum die Bürgerlichen trotzdem immer versuchen, höherprozentig arbeiten zu fördern, eben zum Beispiel mit irgendwelchen Ideen im Steuerbereich?
Also die Leistungsfähigkeit ist halt ein wichtiger Punkt und ich glaube auch, dass für Unternehmen es einfacher ist, mit hochprozentigen Leuten umzugehen. Das spielt mit ihnen. Also es ist viel einfacher, du hast jemanden, der 100% hast, wie zwei, die 50% haben. Das hat einfach mehr Kosten zur Folge. Und eben, am Schluss ist es halt schon so, dass eine Gesellschaft stellt sich die Frage, wie ökonomisch leistungsfähig ist die und was hat die für einen Output und wie viel Energie kommt da raus und wie viel BIP pro Kopf. Und es ist klar, dass die Arbeitsleistung oder die Prozentleistung da eine wichtige Rolle spielt drin. So.
Meine These wäre, dass es gar nicht so fest jetzt um die Zahlen geht, die am Ende rauskommen, sondern vielmehr um Fragen vom richtigen Lebensentwurf. Und eben, wenn jetzt so ein bisschen plakativ gesagt, irgendwie die Halbstadt am Freitag irgendwo Cappuccino schlürft und irgendwie sonst nichts tut, dann provoziert das gewisse Leute. Das kann ich auch noch nachvollziehen, dass man irgendwie so ein bisschen das Gefühl hat, ja, was ist jetzt das? Also es schwingt ja dann immer so ein bisschen der Vorwurf mit, irgendwie, vor allem dort, wo die Debatte noch um die Jungen gegangen ist, ist der Vorwurf mitgeschwungen, ja, die wissen nicht mehr, was quasi das Land gross gemacht hat, wie hart das alle müssen schaffen, dass das Land so gross geworden ist. Und jetzt ist es eben interessant, was plötzlich um die Leute im ein fortgeschrittenen Alter geht, dort läuft es ein bisschen anders. Eben dort hat man dann eher die Assoziation von der Funktionsjacke im Zug und den Wanderstück und gerade um die Zeit, wo wir auch noch müssten arbeiten und so. Aber das sind alles so Klischees, die ja dann auch raufkommen und die Frage, wie stellt man sich eigentlich das gute Leben in der Schweiz vor oder was müssten wir machen, um gute Bürgerinnen und Bürger zu sein?
Also ich glaube, es hat ja schon auch klare finanzielle Konsequenzen, nicht nur was Steuerzahlen angeht, sondern eben auch Sozialabgaben und Altersabgaben, AHV und so weiter. Also es ist einfach so, dass sich das ja dann neu mit spiegelt. Und da kann man natürlich sagen, es sind mehr Leute erwerbstätig als früher, eben gerade durch das, dass Frauen viel häufiger erwerbstätig sind und dass es darum sowieso schon einen Anstieg gegeben hat. Aber wenn man quasi sieht, dass wir nicht mehr wissen, wie wir in 10, 20 Jahren oder vielleicht in 30 Jahren quasi die grosse Zahl von Pensionierten sollen mit weniger jungen Arbeitstätigen finanzieren, dann spielt natürlich so etwas wie Vollzeitabgaben zahlen auf einen Lohn schon auch eine Rolle. Ich glaube, das ist dann nicht nur quasi der Gesellschaftsentwurf oder der Lebensentwurf und sich daran stören oder einem Ideal nachstreben, sondern eben schon auch sehr pragmatische Fragen von einer Finanzierung von einem Sozialstaat.
Aber Larissa, man tut ja nicht mehr Abgaben auf seinen Lohn zahlen. Man kommt ja auch als Teilzeit weniger Lohn über. Also man nimmt ja etwas in Kauf dann, oder?
Ja klar, aber eben das ist ein persönlicher Entscheid, den man ja auch sehr gut treffen kann. Aber es gibt eben nicht nur eine persönliche Komponente, sondern auch eine gesellschaftliche. Und das ist ja das, wo sich die Diskussion darum dreht. Wenn es nur eine persönliche Konsequenz wäre, dann müsste man ja eigentlich gar nicht darüber diskutieren.
Also das wollte ich auch gar nicht in Abrede stellen, dass es diese finanziellen Komponenten hat. Und das glaube ich auch nicht, dass der Arbeitgeberverband jetzt in dem Fall sich vor allem von diesen Rollenbildern oder dem Kulturkampf hat leiten lassen. Ich glaube nur, dass der viel mal mitschwingt in dieser Debatte und eben, dass man nicht vergessen darf, dass wir in der Summe über beide Geschlechter hinweg insgesamt mehr arbeiten und dass es doch Kreise gibt, die es lieber sehen, ein Mann schafft 100 und eine Frau fast gar nicht, als arbeiten halt beide 70 zum Beispiel.
Die Debatte hat recht viel Ärger ausgelöst, gerade bei älteren Leuten. Das, was der Arbeitgeberverband nicht sieht, ist noch lustig, oder?
Ja, also man kann meinen, es ist so das politische Gespür, das fehlt und vor allem so das Gespür für die Sprache, was der Begriff oder auch wie in Deutschland die Debatte gedrillt hat, dort ist ja auch recht abgegangen, dass es dann könnte passieren, dass in der Schweiz genau das Gleiche losgeht. Da hätte man damit rechnen. Sogar wenn man, ich glaube, es hat als Blogpost mit einer Medienmitteilung angefangen, oder? Das ist so ist gelaufen.
Mhm.
Ja, also ich meine, ja, das ist halt so, unsere Gesellschaft ist, wie soll ich sagen, trigger-happy. Und die Debatte könnte schnell explodieren und da braucht es nicht viel. Und ja.
Und die Frage ist, glaube ich, auch, wer sich dann alles angesprochen fühlt von dem, oder? Ich meine, im Grunde genommen ist ja ein recht kleiner Teil gemeint mit Lifestyle-Teilzeit, weil das ja schon die Leute ausschliesst, eben, die Kinder betreuen, was haben wir alles da drin?
Etwas Sinnvolles machen einfach.
Also weil es ja schon viele Leute ausschliesst, die aufgrund von der Ausbildung oder von Kinderbetreuung und so weiter Teilzeit arbeiten. Was vielleicht noch reinspielt, ist, dass nicht abgefangen wird, eben wenn man aus gesundheitlichen Gründen reduziert, also weil man merkt, dass man gesundheitlich stark belastet ist und quasi nicht will in ein Burnout hineinlaufen oder sonst in eine völlige Arbeitsunfähigkeit und quasi dann, wie sagt, was ja auch quasi eigenverantwortlich könnte sein, dass man die Arbeitsbelastung will reduzieren und dafür sich nicht früh pensionieren lässt, oder? Und das ist natürlich, ja, wenn man das zum Beispiel macht, wenn man in sehr einem körperlich anspruchsvollen Job schafft oder sonst einem, der einem stark fordert, wo irgendwie viel Schichtarbeit ist, oder? Das alles, dann triggert es natürlich umso mehr, wenn man das Gefühl hat, jemand bezeichnet einen jetzt als Lifestyle-Teilzeitler, aber eigentlich ist es einfach im Job sehr schwierig, um überhaupt das 100% Pensum zu leisten. Das ist etwas, was, glaube ich, Jacqueline am Anfang auch schon schon gesagt hat von der Diskussion. Und ja, wenn man sich dann natürlich eben, wenn sich Leute angesprochen fühlen, die vielleicht gar nicht gemeint wären durch den Begriff, aber einfach wo Teilzeit arbeiten und vielleicht nicht in die klassische Kategorie passen, dann ja, versteht man auch, dass das natürlich triggert.
Ich glaube auch, dass enorm viel reinprojiziert wird und wahrscheinlich haben auch wir jetzt in diesem Podcast verschiedene Sachen assoziiert und irgendwie miteinander in Verbindung gebracht, die wahrscheinlich jetzt in diesem ursprünglichen Blogpost nicht so gemeint gewesen sind. Und also ich möchte da den Chefökonom vom Arbeitgeberverband ein bisschen in Schutz nehmen, weil es ist ja immer, das wissen wir als Journalistinnen und Journalisten, es ist recht ein schmaler Grad, wie schafft man es, ein Thema gut zu verkaufen, wie es im Jargon heisst, so irgendwie zu framen und zu labeln, dass es die Leute interessiert und dass nicht alle jetzt in dem Fall die Analyse und die Medienmitteilung gerade löschen und finden, was ist jetzt das Langweiliges. Und gleichzeitig den Ton so zu treffen, dass es dann eben auch nicht eskaliert oder irgendwie falsch verstanden wird. Und in dem Fall hat man jetzt das Gefühl gehabt, okay, das ist die Analyse, die wir machen möchten, das ist der Teil der Daten, die wir interessant finden und eine Aussage dazu möchten machen, eine politische auch. Und dann ist das natürlich irgendwie griffiger, wenn man das als Lifestyle-Teilzeit bezeichnet, als wenn man einfach sagt, Menschen, die kein Interesse an einer Vollzeitstelle haben und deshalb so. Und wie dann die Mediendynamik spielt, das ist manchmal schwierig abzuschätzen bei solchen Sachen. Und je grösser das wird, desto mehr. Andere Medien haben dann auch noch eine Idee, was man auch noch in diesem Zusammenhang thematisieren könnte. Und vielleicht gehen dann auch die Feinheiten vom einen Artikel zum anderen dann ein bisschen verloren. Und ich glaube, das gibt es. Ja.
Interessanterweise ist gerade diese Woche die Vernehmlassung zur AHV 2030 losgegangen. Dort wird die Innenministerin, Elisabeth Baumschneider, Frühpensionierungen erschweren. Eigentlich aus den gleichen Gründen, wie man bemängelt, dass ältere Leute Teilzeit arbeiten, dass die Leute länger am Arbeitsmarkt dabei sind, dass sie nicht abschleichen quasi, dass man auch Zuwanderungsprobleme sind direkt. Jetzt, die gleichen Leute, die diesen Vorschlag oder die Analyse vom Arbeitgeberverband super gefunden haben, sagen jetzt, also das geht gar nicht. Warum sollen wir nicht selber entscheiden dürfen, wenn wir uns frühpensionieren lassen? Können Sie mir das erklären?
Ja, ihre Basis lässt sich häufiger früh pensionieren, eben weil sie sich das leisten kann. Das ist auch wieder so die simple Erklärung. Ja, und dass sie halt sagen, grundsätzlich wollen sie ein höheres Rentenalter, aber eben auch eine Flexibilisierung beibehalten, dass man sich kann früher pensionieren lassen. Und dort ist dann auch wieder die Fairness-Debatte. Ist es fair, wenn sich dann nur noch die gut verdienen für ihre Pensionierung können leisten oder eine Pensionierung mit 65 und alle anderen müssen bis 67 irgendwann arbeiten. Oder das ja, ist dann das, was daraus rauskommt, jede Debatte.
Ganz zum Schluss noch. Es ist nicht zum ersten Mal, dass wir über Babyboomer reden. Nicht zum ersten Mal, dass es eine recht grosse Debatte gibt. Von älteren Leuten, die zum Beispiel nicht mehr aus ihrem Einfamilienhaus weihen, wenn sie es gar nicht brauchen, muss ich eine 13. Rente gönnen. Was läuft denn grundsätzlich falsch bei uns älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern? Liebe Grüße an dieser Stelle.
Ja, ich glaube nicht, dass etwas falsch läuft bei denen. Ich glaube, es gibt so tief, also ein Grund oder ein Feld von Gründen sind tiefgehende Strömungen und Veränderungen bei uns im Land, die das antreiben, die Konflikte. Und einer ist, dass es immer weniger Platz gibt im Land und dass die Bauzonen langsam ausgeschöpft sind und dass es darum nicht im Ganzen so einfach ist, ein Haus zu kaufen, wie das vor ein oder zwei Generationen war. Früher ist das ein, sozusagen der Häuslitraum ist etwas gewesen, wo sich der Mittelstand erfüllen konnte. Und das ist vorbei. Und das gibt Druck, oder? Weil es gibt Druck auf das Zuhause, bei den Leuten, die sich ein Zuhause wünschen. Das ist ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist die Demografie, dass sich das Verhältnis von jungen und alten Menschen in unserem Land verschiebt, richtig alt, oder? Und die Babyboomer-Jahrgänge verschieben sich richtig alt. Und es hat weniger unten dran, in Anführungsstrich, wo das Gegengewicht bildet. Und das tut die ganze Dynamik in ganz vielen verschiedenen Bereichen in unserem Land verschieben und tut Spannung hineinbringen. Darum die Rentenalterdiskussionen und so weiter. Und dann gibt es die gesellschaftlichen Sachen, oder unsere Generation, also ich bin Jahrgang 1983, bei unserer Generation ist es normal, dass man irgendwie Wir sind am Experimentieren damit, wie die Lebensentwürfe aussehen, wenn beide Elternteile arbeiten. Ja, die Prozentzahlen steigen, die Frauen arbeiten mehr. Man versucht irgendwie den Weg zu finden. Es funktioniert zu halben. Manchmal funktioniert es ein bisschen besser, manchmal ein bisschen schlechter. Und das sind wie andere Herausforderungen, wie die letzte Generation hatte. Und das clasht dann auch manchmal auch ein bisschen. Da sind andere Werte dahinter, da sind andere Idealbilder dahinter. Und ich glaube, all die Sachen, die so gegeneinander gestellt sind, führen zu dem, dass man dann ab und zu so in eine Schulddiskussion hineinkommt und findet so, ihr dubbelt, ihr seid's. Und dabei sind die Treiber vom Ganzen, kommen eigentlich von außen.
Oft schwingt ja dann in dieser Debatte so ein bisschen die Vermutung mit oder die Feststellung, ja, das ist eine Generation, bei denen ist es halt immer nur aufwärts gegangen. Die haben sich gar nicht müssen bemühen und haben gerade den nächsten Job gehabt. Und jetzt ist es ein bisschen schwieriger auf dem Arbeitsmarkt. Aber eben, ich glaube auch, das ist nicht konstruktiv, wenn man das so austreibt. Und jetzt gerade, wenn wir die Debatte zu der Teilzeit anschauen, dann eben, haben wir vorher schon gewisse Sachen genannt, aber gibt es auch sehr viele Leute, eben, die irgendwie Angst haben vor einer Frühpensionierung, wo dieser Generation geht es ja dann auch nicht immer nur gut. Oder, also Frühpensionierung meine ich erzwungene, oder dass man mit irgendwie Ende 50 den Job verliert und so. Das sind ja auch alles reale Probleme. Und ich glaube, dass das an der Urne zum Teil clasht. Da hat dann schon wieder demografische Gründe, weil über das haben wir auch schon geredet, weil dort dann halt die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über 65 in der Überzahl sind und dort so das Dominanzgefühl entsteht. Aber ich glaube, ja, ich würde jetzt den Podcast auch eher auf eine konstruktive Note beenden und ja, habe das Gefühl, oft funktioniert es ja dann auch sehr gut zwischen den Generationen.
Wunderbar, so persönlich hören wir auf. Wenn der Podcast ausgestrahlt wird, ist Freitag. Was hat es für Pläne? Cappuccino, Wanderung, irgendwie?
Ich arbeite Pickelherz hier in diesem Haus.
Ich auch. Ich gehe zum Nachrichtendienst.
Du auch, Maria. Okay, allen anderen, die lifestyle-mässig den Freitag schon frei machen können, hoch die Hände, Wochenende, ganz schöne. Ganz schönen Tag, ganz schönes Wochenende, ganz schönen Pfingstmontag, wo alle frei haben, auch die Vollzeit arbeiten. Danke fürs Mitdiskutieren hier im Studio, Jacqueline Büchi und Mario Stäuble. Danke Larissa Rine in Bern. Die Folge vom Politbüro hat Sarah Spreiter produziert. Jetzt mache ich keine Teilzeitwitz mehr. Hätte ich machen, mache ich nicht mehr. Das war's. Wir hören uns in einer Woche wieder. Bis dann. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Tschüss miteinander.
Ciao zusammen.